Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Hallo. Die EU-Wahl ist das politische Ereignis schlechthin in diesem Frühjahr, auch im Baltikum. Und dieser Region wende ich mich heute zu, denn da tut sich was. Die als europafreundlich geltenden Esten zum Beispiel sind es anscheinend nicht mehr. Und in Lettland streiten sich die Nationalisten mit den russischsprachigen Populisten.
Was wir für gut halten, halten sie für falsch. Was uns schmerzt, schmerzt sie nicht. Dauernd gibt es Dinge, die die andere Seite nicht versteht. Wir Letten feiern Weihnachten, Russen feiern Neujahr. Das ist okay, aber du hast dann keine Berührungspunkte. Du kannst mit ihnen nicht zur Weihnachtszeit über Tannenbäume reden. Das sind einfache Dinge, aber sie schaffen Distanz.
Simple things, but they are making...
Sagt der Lette Andris Čuda, 35, verheiratet, 3 Kinder und Mitglied bei der rechtspopulistischen Partei Alles für Lettland. Bevor wir genauer nach Lettland schauen, inwiefern die Russischsprachigen dort das Land spalten, ein Blick ins Nachbarland Estland, wo Anfang März ein neues Parlament gewählt wurde und nach 5 Wochen hat sich eine Koalition zusammengefunden, die aber noch von der estnischen Präsidentin bestätigt werden soll. Das Neue daran, in der Regierung, in der es 3 Parteien gibt, ist auch die rechtspopulistische estnische konservative Volkspartei EKRE. Warum das so fundamental ist für die EU-Wahl, auch das wird mir Carsten Schmies da hoffentlich erzählen, unser Korrespondent in Stockholm, auch zuständig für die baltischen Staaten. Hallo, Herr Schmies da.
Hallo, ich grüße Sie.
Zunächst einmal, diese neue Regierungskoalition klingt sehr abenteuerlich. Da ist die linke Zentrumspartei, die bisher regiert hat, dann ist da die konservative Partei Isamaa und eben EKRE. Eigentlich wollte niemand mit der europakritischen Partei EKRE koalieren. Warum jetzt die Kehrtwende?
Weil das der einzige Weg ist, für den bisherigen Regierungschef Jüri Ratas an der Macht zu bleiben. Man muss allerdings dazu sagen, noch ist da nicht das Siegel drunter. Es gibt durchaus die Versuche der liberalen Reformpartei, der eigentlichen Wahlsiegerin Kaja Kallas, mit einer Minderheitsregierung diese von Ihnen skizzierte Koalition noch zu verhindern. Kallas ist gerade jetzt am Wochenende damit rausgekommen und hat sich mit den Sozialdemokraten geeinigt, dass sie es zusammen in einer Minderheitsregierung versuchen wollen. Sie hätten aber nur 44 der 101 Abgeordnete. Das andere Modell hätte 56, also deutlich bessere Chancen, tatsächlich Regierung zu werden. Man muss abwarten, wie die Abstimmung läuft. Kaja Kallas spekuliert jetzt darauf, dass es innerhalb gerade des liberalen Lagers Leute gibt, die mit der Aufnahme von EKRE überhaupt nicht zufrieden sind, die jetzt aber noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihrem Unwillen, sondern den dann bei einer Abstimmung möglicherweise zeigen und eben nicht für Ratas stimmen. Und das wäre die Chance, dieses Bündnis doch noch zu verhindern.
Bevor wir uns diesem Bündnis nochmal zuwenden, warum hat denn die Zentrumspartei, die bis dato regiert hat, warum wurde die so abgestraft?
Das ist unglaublich schwer zu sagen. Eigentlich sind alle Rahmendaten in Estland ganz gut. Die Wirtschaft stimmt, die Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise niedrig. Was man sagen muss, ist, es gibt durchaus Schwierigkeiten im sozialen Bereich. Man sagt, dass das Gesundheitswesen relativ leistungsschwach ist, dass die Menschen damit nicht zufrieden sind. Ich war jetzt gerade allerdings 4 Tage in Tallinn und habe mich ein bisschen erkundigt. Da hieß es, das war eigentlich eher der Wahlkampf, der für die Zentrumspartei überhaupt nicht funktioniert hat. Die sei nur eigentlich in Tallinn und im deutlich kleineren Tartu in Erscheinung getreten, während die Reformpartei von Kaja Kallas, die politisch eher als Leichtgewicht gilt, überall im Land war, super gut organisiert ist, die Menschen mitgenommen hat. Das ist jetzt die Erklärung dafür, dass die bisherige Regierung gescheitert ist. Sie hat einfach offenbar die Botschaft, die eigentlich erfolgreiche Botschaft, nicht hinreichend rübergebracht.
Und EKRE, estnische konservative Volkspartei, wenden wir uns ihr zu mal, Herr Schmiester. Warum hat sie so gepunktet? Ist sie der eigentliche Gewinner dieser Wahl? Kann man das so sagen?
Also zumindest ist sie die faustdicke Überraschung gewesen. Damit hat so keiner gerechnet. Es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass, zumindest war das mein Eindruck, viele Esten, was Europa angeht, einer der Hauptkritikpunkte von EKRE, die sind sehr europaskeptisch, eben doch nicht so zufrieden ist. Und das hat uns verwundert, denn Estland steht ja eigentlich im Ruf, so eine Art Musterknabe in der EU zu sein. Das digitale Vorzeigeland, ein Land, das aufgrund seiner Geschichte und mit so einer großen Grenze zu Russland natürlich eine ganz klare Westbindung befürwortet. Das stimmt offenbar nicht, das stimmt zumindest nicht in Bevölkerungskreisen, die von dem Aufschwung des Landes nicht allzu viel mitbekommen. Das ist nämlich einer der Kritikpunkte, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit klafft. Dort ist EKRE reingegangen und ein zweites Thema hat offensichtlich funktioniert, obwohl es demografisch nicht funktionieren sollte, nämlich das Thema Einwanderung. Es gibt nur ein paar hundert Flüchtlinge, die Estland bislang aufgenommen hat. Also jede Menge Esten, die noch nie einen Flüchtling gesehen haben. Und trotzdem ist die Partei Ekre sehr, sehr hart, was die Einwanderungspolitik angeht und hätte, glaube ich, am liebsten die Grenzen zugemacht. Wörtlich wurde im Wahlkampf gesagt, alle Nicht-Esten müssen dieses Land verlassen. Da schließt interessanterweise übrigens für sie auch die russischstämmigen Leute, die im Land leben, ein. Sehr, sehr viele, etwa ein Viertel der Bevölkerung. Was die Koalition, die sie ansprach, eigentlich unmöglich macht, denn das Zentrum ist auch Sprachrohr der russischsprachigen Minderheit.
Ach, und wie kann man sich nun diese Gemengelage erklären?
Die konnte mir keiner erklären, als ich dort war. Wirklich niemand. Wobei man sagen muss, es ist mir nicht gelungen, mit Ekre-Leuten zu sprechen. Es war so, dass ein deutscher Sender ein Interview wohl gemacht hat mit einem der Vorsitzenden dieser Partei, das nicht in deren Interesse lief. Da wurden einfach kritische Fragen gestellt. Und als wir dann fragten, wer redet mal mit uns, hieß es nur, nein, das tun wir nicht mehr. Deutsche Journalisten werden von uns im Moment nicht mehr empfangen. Das ist natürlich ein Problem. Ansonsten bleibt diese Partei ein Phänomen für uns, eine Überraschung, die eben, wie gesagt, nur darauf deuten kann, dass viele Esten, man sagt das hier im Norden, so die Faust ganz lange in der Tasche hatten, ohne laut sich beschwert zu haben und dann eben bei der Wahl gesagt haben, es reicht.
Wir werden gleich über die Russischsprachigen in Lettland ein Feature hören. Deswegen meine Frage, weil Sie sie kurz erwähnten, welche Rolle spielen die Russischsprachigen eigentlich in Estland?
Sie tauchen nicht wirklich auf in dem Alltag, den ich dort erlebt habe. Sie sind eigentlich konzentriert im Nordosten des Landes. Narva ist die Hochburg, aber es gibt natürlich viele auch in Tallinn. Ich glaube, es ist wie überall im Baltikum ein Generationenproblem. Ich habe mit Leuten gesprochen, die nicht wirklich schon zur älteren Generation gehören. Das ist, glaube ich, die Generation, die am wenigsten integriert ist. Faustregel ist eigentlich, je jünger die Leute werden, desto mehr integrieren sie sich auch. Die jungen Leute wollen natürlich auch am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben und sich nicht isolieren. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch in Estland diese Tendenz, den russischstämmigen Esten gute Jobs zum Beispiel ein bisschen vorzuenthalten, es ihnen hier und da ein bisschen schwerer zu machen. Sie kommen schwerer in der Gesellschaft an und sie sind vor allen Dingen in den ersten Jahren sehr schwer in der Gesellschaft angekommen. Das hat zu einer Parallelgesellschaft geführt, die jetzt unter anderem auch sich darin äußert, dass dort überwiegend russische Medien genutzt werden, mit all der Propaganda, die da drin ist. Und das vertieft wiederum die Spaltung.
Herr Schmieser, dennoch zum Schluss die Frage, wie sicher ist die Sympathie der Esten eigentlich für die EU angesichts dieses Ergebnisses? Was glauben Sie?
Die ist immer noch gut, aber sie wird überschätzt. Das war mein Eindruck. Die Esten sind freundliche und höfliche Menschen. Man muss lange mit ihnen reden, um wirklich mal negative Töne zu hören. Und dann hört man schon, naja, die in Brüssel sind schon sehr stark und bestimmen schon sehr viel auch über uns. Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Es geht uns auch nicht so gut, wie wir es eigentlich gehofft hatten, als wir damals in die EU gegangen sind. Wirtschaftlich haben wirklich viele Esten bei einem Durchschnittseinkommen von etwa 1000 Euro Mühe zu überleben in dem Land. Das macht die EU nicht beliebter. Auf der anderen Seite steht immer noch die Angst vor Russland und das Wissen, dass eigentlich die Westanbindung alternativlos ist, wobei da unterschieden wird zwischen EU und NATO. Es gibt sehr viele kritische Diskussionen über die Europäische Union, aber an der NATO-Mitgliedschaft wird auch Ekre überhaupt nichts rütteln. Das ist für sie die Überlebensgarantie.
Carsten Schmiester war das, unser Korrespondent für die baltischen Staaten mit einer Einschätzung aus Estland. Danke dafür, Herr Schmiester.
Gerne.
Russischsprachige Populisten und lettische Nationalisten treten auch in Lettland bei der EU-Wahl an. Die Nationalisten unterstellen ihnen, sie würden gedanklich in der Sowjetunion festhängen und seien Anhänger Putins. Dahinter steckt ein jahrzehntelanges Misstrauen. Viele Letten betrachten alles Russische mit Skepsis. Besonders seit Russland die Krim annektiert hat und das damit begründet, dass es die Russischsprachigen dort schützen will. Gesine Dornblüt hat alle Seiten angehört. Hier ihr vorläufiges Resümee.
Der Zentralmarkt in Lettlands Hauptstadt Riga. Es ist Samstagvormittag. Menschenmassen schieben sich vorbei an den Ständen mit Bekleidung und Haushaltswaren in die großen Lebensmittelhallen. Vor einer Fleischtheke drängeln sich die Kunden. Bekons, Sardeles Kursemes, Doktoradessa. Alle Preisschilder für die Wurst- und Fleischsorten in der Vitrine sind auf Lettisch. Die Verkäuferin aber spricht mit den meisten Kunden Russisch. Gut die Hälfte der Bevölkerung Rigas ist russischsprachig. Zwar müssen laut Gesetz alle offiziellen Dokumente und alle Dienstleistungen in lettischer Sprache verfasst sein, doch Russisch ist überall zu hören, in den Geschäften, in der Straßenbahn, in den vielen Cafés. Eigentlich ist das eine Erfolgsgeschichte, sagt Angelita Kamenska vom Lettischen Zentrum für Menschenrechte. Sie ist Expertin für Minderheiten.
Unsere Gesetze mögen sehr restriktiv sein, aber im Alltag wechseln die Leute fließend zwischen den Sprachen hin und her. Viele Verkäufer haben Handzettel auf Russisch unter dem Tresen, auch wenn sie eigentlich gar nicht gedruckt werden dürfen. Ich würde sagen, die Leute haben sich mit der Situation arrangiert.
Und doch fühlen sich einige Russischsprachige in Lettland benachteiligt. Abends im Wohnzimmer von Zurab Pirtsralaischvili und seiner Familie. Seine Frau Janna trinkt Tee. Beide haben einen langen Arbeitstag in einer Werbeagentur hinter sich. Sohn Amiran ist 20 Jahre und Informatikstudent. Tochter Lina, 13 Jahre, übt Akkorde eines Songs von Kino, der legendären sowjetischen Rockband aus Leningrad. Sie sprechen Russisch miteinander. In der Schrankwand stehen Harry Potter und die Krimis von Stieg Larsson auf Russisch. Eltern und Kinder können auch Lettisch und Sohn Amiran absolviert sein Studium auf Englisch. Trotzdem fühlt er sich als Bürger zweiter Klasse.
Ich weiß natürlich, dass die Letten um mich herum Russisch verstehen, aber es gibt Situationen, in denen gilt es als unkultiviert, Russisch zu sprechen, einfach weil es herrscht so eine Meinung in der Gesellschaft.
Lina besucht eine russische Schule. In Lettland gibt es viele davon. Auf dem Papier sind sie längst bilingual. Ein großer Teil des Unterrichts findet in lettischer Sprache statt. Vom übernächsten Schuljahr an soll der Unterricht auf Russisch noch weiter reduziert werden. Doch viele Lehrer können schlichtweg nicht genug Lettisch, um in der Sprache zu unterrichten.
Die Bildung an den bilingualen Schulen funktioniert nur, weil die Eltern mithelfen und die lettischen Schulbücher zu Hause ins Russische übersetzen. Dann kommt ihr Kind in der Schule gut mit.
So macht es Janna mit ihrer Tochter auch. Der Umgang Lettlands mit den Russischsprachigen beschäftigt regelmäßig den Europarat. Der Ausschuss zum Schutz nationaler Minderheiten befand Anfang 2018, die Integrationsprozesse in Lettland würden durch ein Misstrauen der Mehrheit gegenüber den nationalen Minderheiten gebremst. Es geht dabei vor allem um Fragen der Einbürgerung. Ein Drittel der Russischsprachigen in Lettland, rund 230.000 Menschen, sind sogenannte Nichtbürger, auch Surab. Janna und Surab legen ihre Pässe auf den Tisch. Ihrer ist rot, seiner blau. Pass steht auf dem einen Ausweis, Nichtbürgerpass auf dem anderen.
Bei mir steht Staatsangehörigkeit lettisch. Und bei dir, Surab? Die Kategorie Staatsangehörigkeit gibt es bei dir gar nicht.
Als Lettland unabhängig wurde, erhielten nur diejenigen die Staatsbürgerschaft, die schon vor 1940 dort gelebt hatten, und ihre Nachfahren. 1940 hatte die Sowjetunion das Baltikum besetzt. All jene, die danach dort angesiedelt wurden, erklärte Lettland, sobald es wieder unabhängig war, zu Nichtbürgern und ihre Kinder ebenso. Mit der restriktiven Einbürgerungspolitik wollten die Letten ihre Identität und Sprache schützen. Seit 1995 können sich die Nichtbürger einbürgern lassen. Dafür müssen sie unter anderem einen Lettisch-Test ablegen, Fragen zur lettischen Geschichte beantworten, dem lettischen Staat Treue schwören. Viele haben das getan. Surab lehnt es ab, aus Prinzip.
Lettland ist meine Heimat. Ich bin hier geboren. In diesem Haus lebe ich seit 1976. Deshalb finde ich, mir stehen dieselben Rechte zu wie jedem anderen Bewohner dieses Landes.
Als Nichtbürger sind Surab eine Reihe von Berufen verwehrt. Polizist, Staatsanwalt, Zollbeamter, Richter und andere Tätigkeiten, die als sicherheitsrelevant gelten. Er darf nicht im Staatsdienst arbeiten und er darf nicht wählen. Nicht das Parlament, nicht bei der Europawahl, nicht mal lokale Abgeordnete. Doch zugleich genießt er alle Vorzüge des Sozialsystems, kann mit seinem Nichtbürgerpass frei innerhalb des Schengen-Raums reisen. Nichtbürger haben sogar einen Vorteil. Sie brauchen, anders als lettische Staatsbürger, kein Visum für Russland, wenn sie dort zum Beispiel Verwandte besuchen wollen. Wenn er wählen dürfte, würde er die Russische Union Lettlands wählen, erzählt Surab. Die Partei organisiert Proteste gegen die Bildungsreform. Im lettischen Parlament ist die Russische Union nicht vertreten, aber sie stellt einen Abgeordneten im Europaparlament. Er heißt Miroslav Mitrofanov und sein Assistent in Riga, Alexander Kuzmin, leitet zugleich eine NGO, das Lettische Komitee für Menschenrechte. Im Flur der Organisation wälzt sich der Linoleumboden. Die Klappstühle vor der Tür sind leer. Außer Kuzmin ist niemand da. Die Miete für das Büro zahlt Russland, genauer die Stiftung zur Unterstützung der Landsleute im Ausland. Die wurde auf Anordnung des russischen Präsidenten gegründet und wird unter anderem vom russischen Außenministerium finanziert.
Wir bekommen seit Jahren Projektgelder von der Stiftung. Früher haben sie auch Bücher finanziert. Wir machen das öffentlich, sind transparent. 2018 waren es rund 25.000 Euro.
Alexander Kuzmin wurde in Lettland geboren. Der 34-Jährige spricht neben seiner Muttersprache Russisch, perfekt Lettisch, Englisch und Deutsch, hat in Riga sogar ein Jurastudium in englischer Sprache absolviert. Es gäbe in Lettland keine generelle soziale Benachteiligung der Russischsprachigen, räumt er ein. Aber es sei ungerecht, wenn Russen ihre Schulbildung und auch ein Hochschulstudium nicht in ihrer Muttersprache absolvieren dürften. Die Russische Union Lettlands will das mit Hilfe des EU-Parlaments ändern.
Je tiefer unsere europäische Integration wird, desto größer werden die Chancen, Vielsprachigkeit auch bei uns zu respektieren. Immerhin hat die EU Vielsprachigkeit zu einem Wert erklärt. Und es gibt viele Beispiele. Nehmen wir Südtirol mit Italienisch und Deutsch, Dänisch in Schleswig-Holstein, nehmen wir Finnland oder Brüssel.
Anhelita Kamenska, die Expertin für Minderheiten beim Lettischen Zentrum für Menschenrechte, hält diesen Vergleich für nicht haltbar.
Mit den Russischsprachigen in Lettland ist es ganz anders. Waren sie jemals der Gefahr ausgesetzt, sich zu assimilieren? In den vergangenen 25 Jahren gab es keine derartigen Wellen. Besonders hier in Riga trifft man auf viel russische Kultur. Ich sehe hier kein so großes Risiko, dass die Russischsprachigen ihre Identität verlieren.
Einige Letten fordern aber genau das, dass die Russischsprachigen sich assimilieren. Populisten machen damit Politik.
Here you can see samples of the products what we are doing.
Andris Tschuda tritt aus seiner Werkstatt ins Freie. Auf dem Hof des Firmengeländes in Jurmala an der lettischen Ostseeküste stehen Klettergerüste und ein bunt bemalter Unterstand mit einem ausgeschnittenen Fenster und lettischen Wörtern an den Wänden.
Dort steht Einkaufen. Die Kinder können dort Kaufladen spielen.
Andris Tschuda, 35 Jahre, verheiratet, drei Kinder, baut Spielgeräte aus lettischer Kiefer. Außerdem sitzt er im Stadtrat von Jurmala für die nationale Vereinigung Alles für Lettland. Die rechtspopulistische Partei erhielt bei der lettischen Parlamentswahl 2018 11% und ist Teil der Regierungskoalition. Tschuda spricht zwar auch Russisch, zieht aber Englisch vor. Lettisch sein, das treibt ihn um. Deshalb ist er in die Politik gegangen. Letten und Russen trennen mehr als die Sprache, sagt Tschuda.
Was wir für gut halten, halten sie für falsch. Was uns schmerzt, schmerzt sie nicht. Dauernd gibt es Dinge, die die andere Seite nicht versteht. Wir Letten feiern Weihnachten, Russen feiern Neujahr. Das ist okay, aber du hast dann keine Berührungspunkte. Du kannst mit ihnen nicht zur Weihnachtszeit über Tannenbäume reden. Das sind einfache Dinge, aber sie schaffen Distanz.
Simple things, but they are making distances. When you
have small kids, then it's always messy in the car. Tschuda macht sich auf den Weg zum Rathaus. Er muss zu einer Ausschusssitzung. Die Russischsprachigen, sagt er pauschal, hingen gedanklich in der Sowjetunion fest, schauten russisches Staatsfernsehen, sympathisierten mit Russlands Politik.
Meiner Meinung nach ist das Wichtigste für jeden Menschen, seine Wurzeln zu kennen und stolz auf diese Wurzeln zu sein. Wir aber entfernen uns von der lettischen Identität. Wir fördern eine zweisprachige Gesellschaft. Statt eine starke Nation zu formen, fördern wir ein Land mit zwei Nationen.
Das Rathaus ist ein vierstöckiges Gebäude mit Sitzecken im lichtdurchfluteten Foyer. Eine Frau öffnet den Sitzungssaal. Andres Tschuda begrüßt sie ein wenig kühl. Elisabete Krivtsova ist eine russischstämmige Abgeordnete von der Partei Harmonie. Die wird in erster Linie von Russen gewählt und kooperierte bis vor kurzem mit der Kreml-Partei Einiges Russland. Neuerdings nennt sie sich sozialdemokratisch, gilt aber vor allem als russlandfreundlich. Bei der Parlamentswahl erhielt sie die meisten Stimmen, knapp 20%. Trotzdem ist sie nicht an der Regierung beteiligt. Mit Harmonie zu koalieren, gilt den meisten Parteien in Lettland als Tabu. Krivtsova wirkt ein wenig streng in ihrem grauen Sakko. Auch sie ist mustergültig integriert, spricht viele Sprachen, betreibt ein eigenes Anwaltsbüro. Die Partei Harmonie hat gegen die umstrittene Bildungsreform geklagt, die das Russische an den Schulen weiter einschränken soll. Und Elisabete Krivtsova hat die Klage vorbereitet.
Da ich es für nötig halte, meine Muttersprache und Kultur zu erhalten, nennen viele meiner Gegner mich eine Agentin des Kremls. Sie geben mir zu verstehen, dass ich in diesem System überflüssig bin. Das ändert aber nichts an meiner Überzeugung, richtig zu handeln. Im Gegenteil.
Krivtsova taucht seit Jahren in den Berichten der lettischen Sicherheitsbehörden auf. Dort heißt es, sie vertrete russische Interessen und verbreite ein russisches Geschichtsbild.
Meiner Bildung und meinen Überzeugungen nach bin ich viel europäischer als zum Beispiel die Partei Alles für Lettland. Soziologisch gesehen gibt es auch keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Russen und Letten. Wir kommen alle aus der Sowjetunion. Wir wollen alle dichter an das Zentrum Europas heran. Nur reden wir darüber in unterschiedlichen Sprachen.
Im Streit um Sprache und Identität haben beide Seiten, Letten und Russen, gute Argumente. Anhelita Kamenska vom Lettischen Zentrum für Menschenrechte meint, die lettische Bevölkerung könne ruhig ein wenig gelassener mit der russischsprachigen Minderheit umgehen.
Wir sind Teil der EU.
Wir sind Teil der EU. Wir gehören zum Schengen-Raum, zur NATO. Wir hatten nie so starke Sicherheitsgarantien wie jetzt. Aber zugleich gibt es einige Unsicherheiten in der lettischen nationalen Identität. Wegen der Globalisierung, weil wir ein kleines Land sind und wegen des Konflikts in der Ukraine. Ich denke, es mangelt der lettischen politischen Elite an Vertrauen in die Minderheiten. Es fehlt der Wille für einen langfristigen Dialog mit ihnen.
Das Vertrauen nicht nur der Balten, sondern aller Staaten, die in Zeiten des Kalten Krieges mit der Sowjetunion verbunden waren, ist und bleibt ein großes Problem für die zukünftige Beziehung mit Russland. Das hat auch die Reportage von Gesine Dornblüt eindrücklich gezeigt. Was das wiederum für die EU-Wahl bedeutet, ist heute noch nicht abzusehen.